Borgia Mol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts, weil Michael Husarek leider erkrankt ist und an dem heutigen Podcast nicht teilnehmen kann. Und ich glaube, ich erzähle nicht zu viel oder sage nicht zu viel, wenn ich sage, dieser Podcast hätte ihn ganz besonders interessiert, weil Michael Husarek ist ja Historiker, also er hat Geschichte studiert. Und wir haben heute einen Gast, mit dem hätte er sich, glaube ich, liebend gern unterhalten über die Themen, die ihn als NN-Chefredakteur auch schon ständig umtreiben und die auch den Gesprächspartner ein Stück weit zumindest beschäftigen. Ja, aber jetzt erstmal zur kurzen Vorstellung. Ich freue mich, dass Thomas Glöckner, einer der renommiertesten Architekten, ich glaube, soweit kann ich schon gehen, von Nürnbergs, heute im Podcast zu Gast ist. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Themen, über die wir sprechen können. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Obert, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht ist für den einen oder anderen der Name Glöckner jetzt per se in Nürnberg noch nicht mal ein Begriff. Ich glaube, Sie werden aber immer gerne in Verbindung gebracht und vielleicht fangen wir mal sozusagen mit der internationalen Karriere an. Sie werden gerne in Verbindung gebracht mit zwei, denke ich mal, wirklich herausragenden Bauten. Einmal ist es das nationale Hallenstadion, ich glaube, so ist der offizielle Begriff, in Peking. Also das sogenannte, bei uns eher wahrscheinlich bekannt geworden unter dem Titel Vogelnest, das 2005, glaube ich, gebaut wurde und dann 2008 eben bei der Olympiade im Mittelpunkt stand.
Da muss ich einhaken, das Vogelnest ist das Nationalstadion, das ist das Schlecht. Und nebendran steht also die Olympiahalle für die Hallensportarten. Mhm. Die ist von mir.
Okay, also schon wieder was gelernt. Ja, erzählen Sie aber trotzdem mal ein bisschen, wie kommt man denn zu so einem Auftrag? Das ist ja doch eher ungewöhnlich, glaube ich, auch für ein renommiertes Architekturbüro.
Ja, das war, da hatten wir kurz vorher die Arena in Nürnberg gebaut und dann war die Ausschreibung, die internationale Ausschreibung für den Bau der Olympiahalle in Peking für die Olympischen Spiele 2008 draußen und ja, da wollte ich dabei sein und da gab es zunächst ein Auswahlverfahren, da wurden weltweit erstmal 800 Architekturbüros ausgewählt, die überhaupt mitmachen durften und dann haben wir es tatsächlich geschafft, in die Auswahl der letzten 12 Büros oder Entwürfe zu kommen und die wurden dann auf drei Arten ausgestellt. Also es gab eine Ausstellung in der großen Halle des Volkes. Also die waren anonym natürlich, die Entwürfe. Da durfte jeder rein und abstimmen. Es gab eine Internetabstimmung über die Entwürfe. Und es gab natürlich, wie bei uns auch, eine ganz klassische Expertenjury von renommierten Architekturprofessoren, die ebenfalls über die Entwürfe entschieden haben und wir haben alle drei gewonnen mit unserem Entwurf und damit war der Auftrag dann schon ein Stück weit in der Tasche, aber es hat schon noch einige Anstrengungen bedurft.
Das glaube ich, also wie hat man sich das vorzustellen? Sie wickeln ja dann auch diese Baustelle letztendlich vor Ort mit ab, also sind ja da verantwortlich, dass das alles funktioniert. Wie hat man sich das vorzustellen, wirklich als Laie? Wie kann man in so einem Land, das ja erstens mal die Entfernung ist das eine, natürlich sind sie dann auch sicherlich vor Ort, aber im Prinzip, wie muss man sich das vorstellen, auch mit den Baufirmen zusammenzuarbeiten, mit den zahlreichen Facharchitekten, die wahrscheinlich dann auch noch mit eingebunden werden müssen und dann auch die Fachfirmen, die ja die Spezialaufgaben zu erfüllen haben?
Ja, das war schon wirklich besonders. Also wir hatten in Peking ein Büro mit fast 200 Mitarbeitern, internationale, also das war, und hatten auch ein chinesisches Partnerbüro, die sozusagen dafür da waren, die lokale Umsetzung zu organisieren und auch Schnittstelle zu den Behörden zu sein. Und ja, die Umsetzung vor Ort, das war, also jeder Baustellenbesuch meinerseits wurde begleitet vom ZDF-Auslandsjournal mit dem Okay. Der war bei jeder Baustellenbegehung von mir dabei und das ZDF hat alles aufgezeichnet und das war schon wirklich sehr besonders.
Ja. Vielleicht so wirklich persönliches Interesse von mir, wenn man jetzt das mal vergleicht mit so einem Fußball-WM in Katar und diesen Baustellen, die dort ja immer wieder in der Kritik standen, hat man da überhaupt einen Einfluss drauf als Architekt, dass man da irgendwie in irgendeiner Form mitreden kann, wenn man jetzt feststellen würde, dass die Arbeitsbedingungen eigentlich vor Ort ja mehr als kritikwürdig sind?
Also ja, in jedem Fall. Und es war auch so, bei einem meiner ersten Baustellenbesuche, da waren wir gerade bei den Gründungsarbeiten, waren 3000 Arbeiter auf der Baustelle, die leben ja dann auch dort. Ich habe auch die Unterkünfte und alles besichtigt. Das war gut, also jetzt gab es keinen Anlass zur Kritik, aber die haben allesamt nur Turnschuhe getragen und das war nicht in Ordnung und deswegen habe ich dann angemahnt, dass die Sicherheitsschuhe zu tragen hätten und eine Woche später gab es 3000 Paar Sicherheitsschuhe auf der Baustelle.
Ja, Wahnsinn. Verrückt, ja. Ja. Also aus Ihrer Sicht alles gut gelaufen, ist natürlich wirklich ein Renommierobjekt. Sie haben aber auch das Leipziger Zentralstadion gebaut. Also Sie sind spezialisiert unter anderem auf Sportstättenbau. Ist ja auch ein Riesending gewesen. Auch eine Ausschreibung wahrscheinlich, die Sie dann gewonnen haben.
Ja, es war auch ein nationaler Wettbewerb und da waren am Schluss auch Sir Norman Foster war dabei und HOK, das ist das größte amerikanische Architekturbüro, ich glaube sogar eins der größten der Welt. Und da hatten wir auch das Glück, dann am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervorzugehen. Vielleicht auch deshalb, weil das alte Zentralstadion, wenn Sie das kennen, das war ja, man weiß nicht so genau, wie viel da dran Legende ist, aber das ist der Trümmerschutt aus der Bombardierung Leipzigs, der da aufgeschüttet wurde. Das ist ein riesengroßer Erdwall und Norman Foster hat den zur Hälfte wegräumen lassen wollen, damit sein Bau besser zur Geltung kommt. Und wir haben uns da eingefügt. Also wir haben das neue Stadion ins alte gestellt und dann über Brücken verbunden. Zudem dann der Erdwall, den haben wir dann begrünt und so ist es jetzt auch geworden. Und ja, mit dem Entwurf bin ich immer noch sehr glücklich eigentlich.
Das zeigt ein bisschen Ihr Geschichtsbewusstsein. Da können wir auch gleich nach Nürnberg zurückkehren, nach dieser kurzen Reise einmal rund um die Welt. Sie sind ja relativ jung, wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie ja zu diesem Architekturbüro gekommen. Also Ihr Vorgänger Günther W. Wörlein war schwer erkrankt, ist dann auch gestorben und Sie waren, glaube ich, 35, als Sie dieses Architekturbüro übernommen haben und es war ja damals schon ein relativ renommiertes Büro auch und es stand, war das glaube ich die Zeit, wo das Frankenstadion dann auch der Umbau stattgefunden hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, richtig, das war so kurz danach. Also ich habe schon als junger Architekt für das Büro gearbeitet und es war dann der Wunsch von Herrn Wörlein, dass ich das übernehme und das hat mich damals brutal überrascht, diese Anfrage, die da kam, weil da gab es natürlich auch erfahrene und verdiente Mitarbeiter im Büro, aber irgendwie hat er sich das so vorgestellt und sagen wir mal, er hat mir es auch ermöglicht, finanziell, das zu schaffen und ja, ich hatte auch das Glück, dann eben zum Beispiel kurz danach diesen Wettbewerb in Leipzig zu gewinnen und das lief dann eigentlich von Anfang an recht gut.
Okay, aber wenn Sie mal an Nürnberg denken, Frankenstadion, ich glaube, damals ist die Haupttribüne dann, die ja noch aus dem alten Stadion stammte, also die auch eine Vergangenheit sozusagen hat, die ist dann zusammengefallen, musste dann beseitigt werden. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus diesen Anfängen des Frankenstadions, das ist ja dann durchaus auch eine, also erstens mal zur Geschichte, ganz klar, aber auch in der späteren Zeit dann die Umbauten und auch die heutige Diskussion um das Stadion. Aber fangen wir mal vielleicht so mit Ihrer Zeit an, wo Sie zum ersten Mal in Berührung gekommen sind mit dem Stadion.
Also so im Wesentlichen in Berührung gekommen, in meiner persönlichen Zeit im Büro war dann eigentlich dann hauptsächlich in der Zeit, als wir die Arena geplant und gebaut haben, wo wir uns natürlich mit dem Gelände, mit dem Reichsparteitagsgelände und mit dem Stadion und mit der Nachbarschaft ja auch auseinandersetzen mussten und mit der Axialität. Da gab es damals mit Professor Anderle heftige Diskussionen.
Wie der damalige Baureferent.
Wäre und so weiter. Also das war schon tiefgreifend, wie man sich da mit diesem Areal zu befassen hatte. Und ist kein einfacher Ort zu bauen.
Sie haben sich ja auch im Nachgang jetzt mit diesem Gelände befasst. Ich habe gelesen, Sie haben jetzt nochmal einen Vorschlag gemacht unter dem, ja, ich weiß nicht, ob es die Überschrift ist oder zumindest eine Zwischenzeile, der pragmatische Imperativ. Jetzt springen wir sozusagen ein ganzes Stück rüber, nämlich zu der Zeppelin-Tribüne. Was ist darunter zu verstehen? Was haben Sie sich dabei gedacht?
Also, mein Ansatz ist der, dass die Auseinandersetzung mit dem Areal seit dem wirklich sehr tragenden Entwurf von Günter Domenik für das Doku-Zentrum, dass sich da 20 Jahre lang nichts mehr getan hat, auch in der Auseinandersetzung damit. Und ich hatte mir auch das Bitbook der Stadt Nürnberg für die Kulturhauptstadt wirklich sehr genau durchgelesen. Und so mein erstes Gefühl, was mich damals so beschlichen hat nach der Lektüre, war, das wird nichts. Und weil es...
Warum?
Es ist immer leicht, im Nachhinein zu kritisieren, das will ich gar nicht, aber mir haben einige Dinge wirklich gefehlt da drin. Also erstens mal war es so wenig griffig, also da konnte sich niemand so wirklich was vorstellen. Also da wird gefragt, wie will man da Europa einbinden? Und die Antwort ist, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt ein bisschen runterbreche, ja, wir werden Europa irgendwie einbinden. Das reicht dann halt nicht. Ja? Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe zu diesem Thema eben einen Vorschlag gemacht und formuliert. Das habe ich den pragmatischen Imperativ genannt. Ich bin der Meinung, man muss mit dem Gelände weiterarbeiten. Das ist auch, glaube ich, nicht so richtig verstanden worden. Ich will es nicht fertig bauen, ich will es weiterbauen. Ich will, dass man sich weiterhin damit befasst und beschäftigt. Ich stamme ja auch aus einer Generation, da war das so ein bisschen ausgeblendet. Ja, meine Eltern sind ja auch Nachkriegsgeneration im Wesentlichen. Und als Kind war ich da zum Autorennen, aber worauf ich da sitze, ja, das
da habe ich nicht übergesprochen. Für unsere Zuhörer, Sie sind Jahrgang 1961, also jetzt gerade mal 59 Jahre alt, aber genau eben die Generation, also ich bin Jahrgang 63, also ich glaube, man kennt das von den Eltern teilweise ausgeblendet, eben diese Nazi-Zeit, die Erlebnisse, die sie selber in der Zeit hatten. Und man selber ist ein bisschen, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen unbedarft aufgewachsen in Nürnberg und in Nürnberg drumherum. Ja, aber vielleicht auch noch ein Satz dazu von meiner Seite erstmal, weil wir es ja nicht zeigen können. Sie haben sich vorgestellt, einen, wie soll man das nennen? Ist es über die Führerkanzel letztendlich ein Pavillon drüber zu bauen? Vielleicht liege ich aber auch verkehrt mit meiner Definition. Ja, also erzählen Sie selbst.
Mein Ansatz war, dass diese Tribüne durch einen Überbau in ihrer Dimension relativiert werden soll. Auch in ihrer Bedeutung relativiert werden soll. Wir als Demokraten, wir sind stark und wir haben dem auch etwas entgegenzusetzen. Und deshalb ist mein Ansatz gewesen, über die Tribüne einzuhausen. Im Dach sozusagen sollte in meiner Vorstellung ein internationales Institut für politische Bildung einziehen. Denn das politische Bildung wäre etwas, was wir wirklich dringend bräuchten in Deutschland. Mehr politische Bildung und mehr politisches Verständnis. Und dafür ist dieser Ort sehr gut geeignet. Für Bildung, für politische Bildung. Ja. Also da ist greifbarer, kann man es eigentlich gar nicht machen. Und über diese Tribüne habe ich quasi einen Glaskubus gesetzt. Und einerseits, um das Ganze zu überformen, weiterzubauen, ihm auch eine neue Nutzung zu geben. Keine andere Nutzung. Es bleibt ja weiterhin ein im weitesten Sinne Kulturbau. Also eine Nutzungsänderung in dem Sinne stellt mir gar nicht vor. Aber ich glaube, dass da auch Kultur einziehen müsste. Und da passt zufälligerweise, also wir haben uns damals auch an dem Wettbewerb beteiligt für die Konzerthalle. Und die Konzerthalle, also der Innenraum, passt zufällig genau da rein, dann habe ich den halt reingesetzt. Und zwar so reingesetzt, dass der genau 50 Zentimeter über der ehemaligen Führerkanzel schwebt. Weil Instagram ist voll mit Selfies von diesem Ort. Voll. Und das finde ich ganz schön gruselig. Und ich würde ganz gern dafür sorgen, dass kein Instagram-Selfie von der Führerkanzel mehr erfolgen kann.
Hört ein bisschen bei Ihnen raus, dass das wohl schon Kritik geübt wurde an diesem Vorschlag, weil ja für den einen oder anderen, ja, wie soll man sagen, ist das eine Trivialisierung? War das so ein Vorwurf, der da geäußert wurde, die Sie da vornehmen würden? Aber es gibt ja an sich relativ wenig andere Vorschläge. Also es ist ein bisschen radikal in Anführungsstrichen, weil sie ganz anders damit umgehen. Aber Sie haben ja vorhin auch schon erwähnt, Dokumentationszentrum, auch da ist es ja eigentlich ein radikaler Entwurf, der letztendlich ja dann auch einerseits zum Erfolg geführt hat, andererseits ja auch in der Bevölkerung, glaube ich, inzwischen, wo man sagt, das ist eine tolle Lösung, die damals gefunden wurde. Aber wie Sie sagen, es ist halt 20 Jahre lang jetzt nichts mehr passiert und man hat keinen Weg gefunden, mit dem Gelände umzugehen.
Ja, also inhaltlich oder gedanklich bin ich ja gar nicht so weit weg von dem, was die Stadt 2004 mal formuliert hat. Nur hat die Stadt nie was umgesetzt. Und ich meine, ein Besucherpavillon und ein überbautes Treppenhaus, das ist einfach viel zu wenig. Also das reicht nicht. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn es dann um Geld geht. Also ich glaube auch nicht, dass die Stadt das bezahlen sollte oder müsste oder vielleicht beteiligen. Aber gebaut hat das Ganze doch das Deutsche Reich. Die waren Bauherr und die haben das auch bezahlt. Und deswegen glaube ich, muss man da auch über Nürnberg hinaus nicht nur denken, sondern auch fordern. Und da gehören schon der Bund mit eingebunden, vor allem finanziell, wenn man sich mit dem ganzen Thema befasst. Und deswegen ist das, was 2004 beschlossen wurde, zwar nicht falsch, aber man darf ja nicht vergessen, in der Zeit ist da auch ein bisschen was passiert. Ich meine, es sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ja. Wir hatten NSU-Prozesse, wir haben Digitalisierung, wir haben Globalisierung, wir haben die Klimakrise, wir haben die Verkehrswende. Veggie-Gerichte gibt es bei Aldi. Also ich meine, da ist doch ein bisschen was passiert in der Zeit seit 2004. Und auch die Gesellschaft hat sich ein bisschen gewandelt. Und da muss man, dem muss man Rechnung tragen.
Jetzt schaut es ja bei der Finanzierung so aus. Es waren ja mal im Raum gestanden, eben 85 Millionen Euro für die Sanierung der Zeppelin-Tribüne. Ich glaube, 15 Millionen Euro für eine Erweiterung des Dokumentationszentrums. Das basiert aber alles eben auf diesen, ich nenne es jetzt mal alten Plänen oder den bisherigen Plänen. Bei Ihnen würde das ja noch ein bisschen anders ausschauen. Also da würde schon noch mal ein ganzes Stück on top kommen wahrscheinlich.
Ja, wobei ich das Thema Geldmittel auch ganz bewusst ausgeblendet habe, denn jeder Euro, der in politische Bildung investiert wird, ist gut angelegt. Das ist das eine. Das andere ist ja auch, dass in der Diskussion der Verfall, also der zielgerichtete Verfall auch immer wieder vorgebracht wird. Und das ist so verführerisch charmant, ja, zu sagen, ja, ich lasse halt einfach verfallen. Ja, ja. Kostet nichts, ja, und das ist ja ohnehin ungeliebtes Erbe aus einer Zeit, die sich kaum jemand zurückwünscht. Aber es ist einfach falsch, wenn man sich damit mal auch befasst, denn diese Bauten sind so angelegt, dass sie in einer bestimmten Art und Weise verfallen. Und es war ausgesprochenes Ziel. Also Albert Speer hat diese sogenannte Ruinentheorie verfasst. Also das Ganze ist so gebaut, da ist keine Eisenarmierung drin. Das sollte verfallen wie römische Ruinen. Und da gab es so romantische Vorstellungen wie nach dem tausendjährigen Reich, also nicht nach 80 Jahren, sondern nach 2000 Jahren vielleicht mal die Menschheit auf diese kulturstrotzende Ära zurückblickt und die Ruinen bewundert, wie wir vielleicht heute den Tempel in Rom oder im alten Griechenland. Mhm. Das war die Intention und dem gefallen sollten wir ihnen nicht tun.
Okay. Sie haben auch für die Kongresshalle einen Vorschlag unterbreitet. Also in Bezug auf diesen pragmatischen Imperativ, das ist ein sehr europäischer Gedanke, der da dahinter steckt. Aber auch da erzählen Sie es mal, was Sie sich da vorgestellt hätten.
Ja, also wir wissen alle, die Kongresshalle ist zu groß. Die Kongresshalle kann die Stadt Nürnberg nicht füllen. Das ist unmöglich. Jeder kann sich den Business Tower in Nürnberg vorstellen. Der Business Tower voll mit Künstlerateliers und Bandübungsräumen, also ich bin selber Hobbymusiker, ich würde mich freuen, wenn es da mehr gäbe. Also Bandübungsräume bräuchte es, Künstlerateliers bräuchte es, ein ganzer Business Tower voll. Aber das reicht ja gar nicht, denn die Kongresshalle sind 5 Business Towers. 5-mal der Business Tower. Wie viele Bands sollen da spielen? Also das reicht. Also da ist ja einfach der Ansatz vom Grundsatz her falsch. Und die Stadt Nürnberg war früher eine Stadt, von der aus Güter in die ganze Welt geflossen sind. Und ich meine, wir müssen das aufrechterhalten, wir müssen Ideen in die Welt fließen lassen und wir müssen die Welt einladen vor allem. Die Kongresshalle, die würde sich wie kaum ein anderes Bauwerk eignen, zu einem Zentrum für Kunst und Kultur, für Tanz, Theater, für die Künste zu werden. Und man könnte die einfach einteilen in ihre Sektoren, die sie ohnehin schon hat, und die einfach jedem europäischen Land und weiteren Gastländern zur Verfügung stellen, zur Bespielung. Und das muss man gar nicht selbst tun, das kann man den Ländern überlassen. Man kann die einladen. Jeder kennt die Biennale in Venedig, das ist eine Erfolgsstory, die ist jetzt 125 Jahre, glaube ich, alt. Das ist ein Riesengelände, wenn Sie das schon mal besucht haben, da sind Sie fix und tot am Abend. Ja. Das könnte man hier in dieser Kongresshalle, die könnte man mit Leben füllen. Da könnte man diesen toxischen Geist tatsächlich verjagen. Und da, glaube ich, muss man einfach nur ein bisschen größer denken. Also mit Künstlerateliers allein ist da nichts gewollt. Da halt es immer noch drin zu sehen.
Okay, aber Sie würden dann sozusagen die Kulturhauptstadt, die wir ja jetzt nicht werden, die würden Sie in einer anderen Form nach Nürnberg holen in dem Fall?
Ich würde mich freuen, wenn wir es trotzdem werden, auch ohne eine Verleihung, ja, aus eigener Kraft heraus. Das wäre doch toll.
Also Sie sind jetzt nicht sozusagen traurig und sagen, naja gut, wir haben es probiert. Sie haben ja gerade schon ein bisschen auch Kritik an dem Bitbook geübt, sondern Sie sagen, nee, das ist eine Chance, dass sich Nürnberg aus eigener Kraft sozusagen aus diesem, aus dieser Niederlage, wenn man es mal so bezeichnen will, herauszieht und sagt, wir machen jetzt mal das Beste draus und versuchen, viele von den Ideen umzusetzen, die jetzt hier im Raum schweben und die vielleicht in dem Bitbook nicht konkret genug waren.
Ja, also wir haben einen Wettbewerb nicht gewonnen. Ja, das ist für mich als Architekt Alltag. Ja, also die wenigsten Wettbewerbe gewinnt man als Architekt. Man gewinnt mal welche, das ist toll, aber man macht an vielen anderen mit, die man nicht gewinnt. Da muss man trotzdem daraus eine Erfahrung ziehen oder ein positives Ergebnis daraus versuchen zu bekommen und weiterzuentwickeln. Und dazu bietet es jetzt die Möglichkeit. Also wenn ich es aus eigener Kraft und aus eigenen finanziellen Mitteln nicht schaffe, dann muss ich halt andere einladen, vielleicht zu mir zu kommen. Und da gehört aber in gewisser Weise schon ein sehr offener Geist dazu, dass ich mich hinstelle und sage,
vermissen Sie den offenen Geist in der doch so offenen Stadt Nürnberg?
Manchmal schon, ja.
Okay. Und wie würden Sie sich das anders vorstellen? Also wenn wir jetzt, machen wir es mal an einem konkreten Beispiel nochmal. Regenbogenpräludium hat ja für großes Aufsehen gesorgt, also wahrscheinlich eine der Aktionen, wo die Kulturhauptstadtbewerbung hat wahrscheinlich weniger nationale und internationale Presse gefunden wie das Regenbogenpräludium. Und die Stadt hat es innerhalb kürzester Zeit entfernen lassen. Was sagen Sie als Architekt dazu oder als Nürnberger Bürger?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand die Aktion toll. Ich fand sie pointiert, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich fand es aber auch ein bisschen schön. Mhm.
Also die Ästhetisierung dieses Geländes, da haben Sie keine große Freude dran.
Es könnte ein Teil von was Größerem hätte es werden können, ja. Mhm. Also warum nicht? Ich will es jetzt weder ablehnen noch sagen, das hätte bleiben müssen. Es war, die Aktion selbst war klasse. Also wenn man als Künstler sowas, so ein Feedback erzielt, also besser kann es gar nicht laufen.
Das ist wohl richtig, ja.
Und es hat die Diskussion ja angefeuert. Mhm. Ja, alles, was dem dient, ist ja richtig und gut.
Sie haben vorhin gesagt, Sie würden jetzt nicht unbedingt über das Geld sozusagen reden wollen, aber letztendlich müssen wir über das Geld ein bisschen reden. Vielleicht auch, wenn wir nochmal über das Konzerthaus ein bisschen reden möchten, Konzerthalle reden möchten. Aber bleiben wir erstmal noch beim Reichsparteitagsgelände. Die Situation der Stadt Nürnberg, Gewerbesteuereinnahmen brechen weg. Wir wissen alle, Corona wird uns noch, also nicht bloß als der Virus, sondern auch die finanziellen Folgen werden uns über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg begleiten. Jetzt kommen Sie mit so einem Vorschlag, wo man sagt, okay, da muss man jetzt eigentlich nochmal ordentlich draufsatteln. Wie kann eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion stattfinden, wo im Moment wahrscheinlich der Aufschrei noch größer als je zuvor sein wird? Also bei den 85 Millionen hieß es ja schon, macht lieber was für die Schulen, macht was für die Kindergärten, baut Schwimmbäder oder erhaltet Schwimmbäder. Was kann man denn in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Diskurs da entgegensetzen, dass dieses Geld definitiv notwendig ist und dass eben vielleicht Schulen und Kindergärten vielleicht, ich denke, setze mal in Anführungszeichen, nur ähnlich wichtig sind?
Ja, das ist natürlich immer für die Kunst und die Kultur eine unfaire Diskussion. Wenn man ihr Kindergärten, Brückenerhalt und Schulen entgegensetzt, ja, was, mit welcher Argumentation kann sich die Kultur da wehren? Aber letztlich, das spüren wir doch alle, dass die Kunst und die Kultur systemrelevant ist. Wie verarmen wir gerade in diesen Zeiten, wo wir kein Museum besuchen können, wo wir kein Konzert besuchen können? Wie wichtig ist uns das? Es ist uns wichtig. Es ist wichtig. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja? Ohne jetzt sozusagen einen Kindergarten weniger zu bauen, ist einfach die Kunst und die Kultur genauso wichtig. Und man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen.
Ja, das sehe ich ganz genauso natürlich. Aber es ist vielleicht im Moment nicht mal das Ausspielen, was gerade stattfindet. Jetzt gehen wir mal zu der Konzerthalle Nürnberg. Die Entscheidung des Stadtrats, das Ding nach 5 Jahren Planung erstmal auf Eis zu legen. Da sind wir auch wieder bei dem Kostenfaktor. 200 Millionen waren, glaube ich, Euro waren angesetzt. 100 Millionen hätte die Stadt Nürnberg aufbringen müssen, sagt man jetzt, nö, haben wir nicht das Geld. Sie selber waren am Wettbewerb beteiligt. Es war einer der Wettbewerbe, den Sie nicht gewonnen haben. Aber Sie kennen ja die Entwürfe. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sowas erleben in der Stadt, in der Ihr Büro auch beheimatet ist?
Ja, das ist extrem traurig. Also für die Kollegen, die da einfach schon, wo so viel Geist und Ideen hineingeflossen sind in dieses Projekt, für das, was das Projekt hätte bewirken können, für das, was die Stadt an kultureller Performance verlieren wird, ist das wirklich sehr traurig.
Glauben Sie, dass das auch was damit zu tun hat? Hat sich da politisch was verändert, jetzt auch durch die Kommunalwahl aus Ihrer Sicht? Oder ist es einfach so eine Entscheidung, die in vielen Kommunen jetzt kommen wird, weil man einfach sagt, das Geld reicht hinten und vorne nicht mehr?
Dass das Geld jetzt vielleicht knapper wird, ja, ich bin ja nicht der Kämmerer, aber es ist natürlich verständlich, dass man, wenn man weniger Geld hat, auch weniger Geld ausgeben kann. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite bieten Krisen ja auch immer Chancen. Und wenn ich in einer Krise mich befinde, dann muss ich als Erstes schauen, welchen Wandel ich vollziehen kann, damit ich aus dieser Krise herauskomme. Also immer nur den Geldbeutel zuzumachen, ist, glaube ich, nicht die Lösung für die Zukunft, sondern nur ein Mittel des Augenblicks. Und langfristig verliert man sogar mehr, als man gespart hat.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass diese Worte vielleicht auf offene Ohren stoßen. Wir haben in Nürnberg ja noch ein paar andere Dinge, die im Moment auch passieren. Würde mich interessieren, wie Sie so als Architekt beurteilen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den Baureferenten hier im Podcast und er hat sich zum Beispiel sehr positiv über die Hotelbauten, also alles, was gerade in Nürnberg passiert. Also ich meine, das ist architektonisch durchaus alles reizvoll und da passieren Dinge, wo er sagt, das ist sehr lobenswert von Nürnberg und Nürnberg würde immer wieder, oder die Bürgerinnen und Bürger würden häufig da das Licht unter den Scheffel stellen, beziehungsweise mit Kritik ist man hier schnell bei der Hand. Wie sehen Sie im Moment so die Entwicklung, wenn man allein mal diesen am Ring entlang, also Frauentorgraben, dann natürlich das zentrale Gebäude, frühere Hauptpostamt neben dem Bahnhof, dann die ganze Reihe, die dann da runter geht bis Richtung Wörthersee. Wie würden Sie aus städtebaulicher Sicht sowas beurteilen? Sind Sie da zufrieden mit Nürnberg oder würden Sie sich da was anderes wünschen?
Ach, zufrieden oder nicht zufrieden? Ich würde mir ganz gern, also wenn wir hier schon im Wunschkonzert sind, ich würde mir gerne wünschen, dass wir in Nürnberg auch höher bauen würden. Mhm. Also die bessere Ausnutzung von Baugrund, glaube ich, ist in diesen Zeiten schon auch ein Thema, über das man mal nachdenken müsste. Und auch im Bereich Wohnen. Man kann das anders machen, als man das halt in den 50er, 60er, 70er Jahren in Langwasser gemacht hat. Man kann, wir haben für Katar mal ein Hochhaus geplant. Da waren Sky Gardens bis in die 140. Etage, Gärten und Grünanlagen. Und man muss natürlich dem Rechnung tragen, dass der Mensch auch eine gewisse Erdung braucht. Aber ich glaube, dass das Thema Höhe beim Bauen mal ein bisschen mehr noch in den Fokus rücken sollte.
Glauben Sie, dass die Deutschen da zu wenig Mut haben? Also ich rede jetzt noch gar nicht von den Nürnbergern, sondern ganz generell, dass hier der Mut fehlt. Wir kennen ja die Diskussion aus München, zwecks Hochhäusern. Und man hat natürlich bei Hochhäusern, bei dem klassischen Begriff, hat, glaube ich, immer jeder so eine ganz bestimmte Vorstellung davon. Und ich glaube, da sind wir eher in den Köpfen bei Langwasser als bei einem begrünten Haus bis in den 140. Stock.
Ja, man muss da einfach mal jetzt zurzeit nach Asien schauen, was da an Hochhäusern entsteht. Und da sind die internationalen Architekten sehr kreativ. Und ich beobachte das mit Freude, was da zurzeit geplant und gebaut wird. Also das sind natürlich ein ganz neuer Typus Hochhäuser. Die sind energieeffizient, die sind lebenswert, die sind grün, haben oft bis in große Höhen grüne Fassaden oder grüne Innenräume. Also Aufenthaltsqualität ist natürlich ein Thema. Also da muss man ja natürlich über Burj Al Arab oder solche, die typischen Hochhäuser der letzten 20 Jahre in den Emiraten so ein bisschen weitergehen. Und Gott sei Dank fällt uns Architekten ja auch immer wieder mal was Neues ein. Ich will ja nicht sagen, dass alles immer nur gut ist, aber man muss ja auch mal was ausprobieren.
Dann lassen Sie uns mal von der Höhe noch ganz in die Tiefe, also nicht in den Untergrund noch nicht, aber wieder mal Erdung. Nürnberg und seine Plätze, ein beliebtes Thema, was auch hier bei uns in den Medien immer wieder eine Rolle spielt. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie als jemand, der eher vielleicht in größeren Dimensionen denkt, sich mit so einem Thema, also Sie beschäftigen sich sicher damit. Und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Kann Nürnberg jetzt Plätze oder kann Nürnberg keine Plätze?
Also es hat sich schon viel getan, ja. Also man muss immer so ein bisschen das in der Entwicklung der Zeit sehen. Also wir hatten eine Zeit lang auch ziemlich öde und üble Plätze, das muss man schon auch mal sagen. Aber es ist ja auch vieles besser geworden. Und ich habe den Professor Anderle schon einmal jetzt in unserem Gespräch zitiert. Also sein größtes Verdienst war damals aus meiner Sicht, er hat brutal aufgeräumt. Der hat es gerümpelt, da waren wirklich... Der hat den Sperrmüll rausgeräumt aus den Plätzen, der hat erst mal sauber gemacht. Dann waren die aber schon relativ gepflastert.
War ja sein Spitzname auch, ne? Professor
Pflaster. Ja, genau. Ja, aber trotzdem, also ohne das vorherige Aufräumen kann vielleicht das Begrünen auch gar nicht so gut stattfinden. Und insofern ist es ein evolutorischer Prozess. Ich bin da ganz guter Dinge, dass wir einfach auch, es kommen immer mehr grüne Ideen auch in die Stadtplanung hinein und da werden wir uns schon entwickeln in die richtige Richtung.
Sehr schön. Wir haben über zwei Bauten wollte ich noch gerne mit Ihnen reden, aber ich glaube, da fällt es Ihnen auch relativ leicht. Wir haben das neue Museum als wahrscheinlich eins der architektonisch herausragenden Bauten der letzten Jahre und jetzt mit dem Deutschen Museum, also beides von Ihrem Kollegen Volker Stab ja geplant. Wie wichtig ist sowas denn für Nürnberg? Also was für eine Bedeutung hat es aus Ihrer Sicht, dass man architektonisch auch ja, solche Bauten sich leistet, in Anführungsstrichen, oder dass man die bekommt?
Architektur ist immer wichtig, weil sie identifikationsstiftend sein kann, weil sie eine Stadt definieren kann, weil sie Aufenthaltsqualität definieren kann, weil sie Räume, Kanten schafft und weil Architektur, wenn sie geordnet ist, dann auch in einer Stadt eine Entwicklung zum Positiven bewirken kann. Wie man sieht, also Nürnberg war ja auch wirklich immer von der Pegnitz so ein bisschen abgewandt. Ja, also das ist so was, was auch noch fehlt. Also der Fluss, der müsste so ein bisschen noch mehr in die Stadt rein. Und ja, es gibt immer Themen, in die man sich entwickeln kann. Also das Schlechteste ist, alles immer beim Alten belassen zu wollen. Also so sehr natürlich Denkmalschutz im ureigensten Sinne wichtig ist, aber man darf ihn nicht über alles stellen.
Also das Schatzkästlein muss sich auch weiterentwickeln. Ist ja auch ein Begriff, der aus der Nazizeit stammt, wo man ja auch der Stadt einfach ein Siegel aufgedrückt hat, um es für sich zu benutzen. Wir haben vorhin mal so ganz kurz über Wunschkonzept gesprochen. Das wäre so in Richtung Schluss dieses Gesprächs. Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, und ich denke jetzt mal so, wir haben über Konzerthalle gesprochen, wir haben über Ihre Ideen für diesen pragmatischen Imperativ gesprochen. Vielleicht haben Sie noch ganz andere Dinge. Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, was Nürnberg in den nächsten Jahren architektonisch anpacken soll, was wäre das für Sie? Und in einer Reihenfolge vielleicht noch so, mit einer Priorisierung. 1, 2, 3.
Das ist aber jetzt schwierig, ja. aber es fallen mir schon Themen ein, ja. Also Nürnberg muss attraktiver werden in dem Sinn, dass die Definition des öffentlichen Raums einfach neu geordnet werden muss. Nürnberg ist eine autogerechte Stadt, lange Zeit gewesen, und die Zeit, die muss man jetzt dann mal abschließen. Also ich glaube, innerhalb des Altstadtrings hat das Auto einfach gar keine Daseinsberechtigung. Das wäre der Punkt 1.
Da würde ich sogar noch mal einhaken wollen, wenn es okay ist, weil das sieht ja der Baureferent ganz anders, weil er sagt, jetzt haben wir, andere Städte wären ja total froh, wenn sie einen solchen Ring hätten, weil der dazu geeignet ist, den Verkehr aus der Innenstadt möglichst schnell abfließen zu lassen, aber auch das zu regeln, dass die Innenstadt wollen, das hinbekommen. Sie vertreten sozusagen genau den Gegenpol dazu. Die sagen, dieser Ring gehört von den Autos weitgehend freigemacht.
Nein, da haben Sie mich jetzt falsch verstanden. Okay. Also der Ring muss sozusagen das darf die letzte Bastion des Autos sein. Aha. Innerhalb dieses Rings, da ist Tabuzone. Und wenn Sie jetzt sich andere Städte anschauen, jetzt in Deutschland zum Beispiel Münster oder so, das ist so ein bisschen vergleichbar. Da gibt es auch einen Ring um die Altstadt. Da ist ein 26 Meter breiter Fahrradboulevard, also Fahrrad- und Fußgängerboulevard mit Bäumen überdacht. Alle 200 Meter haben Sie ein Fahrradparkhaus und Sie haben eine Infrastruktur. Also das geht natürlich. Sie können nicht das Auto verbieten und nichts Neues anbieten. Also es ist natürlich, das Thema ist weit komplexer als jetzt nur sagen, ich stelle da jetzt irgendwie Durchfahrtverboten-Shit hin. Das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Aber ich denke mal, da gibt es doch einiges zu tun in der Richtung. Und Nürnberg, glaube ich, würde sich dafür sehr gut eignen. Und wenn man sich mal so die Quadratmeter Umsätze, Ladenfläche in Deutschland anschaut, dann sind gerade die Autofreien in der Innenstädte die umsatzstärksten. Es muss einen Grund haben.
Ja, das überlassen wir jetzt mal unseren Zuhörern, ob sie auf diesen Grund kommen. Ja, das war jetzt Ihr erster Wunsch. Sie haben noch 2 weitere frei.
Ja, ich würde mir dann noch wünschen, dass tatsächlich auf dem Reichsparteitagsgelände sich wirklich was tut. Also da muss grundlegend was passieren. Und da braucht es natürlich Input. Das ist Ideen braucht es da braucht es Initiativen und sehr viel Kraft und Anstrengung. Das würde ich mir wünschen, dass in der Richtung wirklich was passiert. Denn es ist ein Teil von Nürnberg. Wir haben sehr viele Touristen, die nach Nürnberg kommen, nicht nur wegen Burg und Lebkuchen, sondern die kommen auch deswegen. Das blenden wir nur so schamhaft aus. Wir müssen das integrieren in unser Gesamttourismuskonzept. Das tun wir auch teilweise, aber das gehört schon noch ein bisschen stärker behandelt. Also ohne jetzt immer nur den Oberlehrer zu spielen jetzt bei diesen Dingen. Und als drittes, ja, es können die natürlich sagen, Hauptsache der Club steigt nicht ab.
Ja, da, Sie kommen automatisch auf das Thema, was unser allerletztes Thema gewesen wäre. Also den Wunsch haben Sie sozusagen zusätzlich frei. Wenn Ihnen noch was einfällt, was Sie Ihre... ist es Ihre Heimatstadt eigentlich Nürnberg?
Ja, ich bin Ureinwohner.
Okay, Ureinwohner, okay. Also was Sie Ihrer Heimatstadt wünschen, dann sagen Sie es jetzt. Ich sage jetzt nicht, oder schweigen Sie für immer. Aber dann würden wir ansonsten zum Club noch ein paar Worte verlieren.
Das Schweigen ist nicht mein Naturell.
Sehr schön. Das ist gut so. Ja, dann gehen wir zum Club. Also wir haben jetzt zwei Wünsche. Und dann schauen wir mal, was in Nürnberg alles noch machbar ist in den nächsten Jahren. Der ruhmreiche erste FC Nürnberg, er spielt herausragend, zumindest seit letzten Sonntag. Was wünschen Sie denn dem ersten FC Nürnberg? Ein Spiel stehe jetzt erstmal gegen den Tabellenletzten an. Dann gucken wir mal.
Naja, ich wünsche ihm natürlich ein bisschen kontinuierlicher den sportlichen Erfolg. Wenngleich man auch sagen muss, es gibt ja nichts Langweiligeres, wie Bayern-Fan sein zu müssen.
Also, Balsam auf die Seele des Clubfans.
Das sind halt so die emotionalen Hochs und Tiefs, die dem
mitgehen. Sind Sie sozusagen mit dem Club groß geworden? Das hat also mit Stadion noch gar nichts zu tun, sondern schon als Kind, Schüler?
Ja, als Kind. Ich war als Kind mit meinem Onkel schon immer im Stadion.
Okay. Und jetzt noch regelmäßiger Stadionbesucher?
Regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen, aber ab und zu gehe ich schon gerne zum Club.
Und jetzt reden wir ja mit dem Architekten. Was machen wir jetzt mit dem Stadion? Also müssen wir es umbauen nochmal, damit es endlich eine Fußballhochburg wird? Oder sollten wir es so lassen, wie es ist?
Nein, das muss geändert werden. Die Laufbahn ist einfach, das war halt in einer Zeit, in der Energiequelle führt, in der die Leichtathletik wirklich noch sehr wichtig war, aber ein wirkliches Fußballstadion, da darf keine Laufbahn rein.
Mhm. Sie kennen denn die Idee, einfach das Spielfeld so zu drehen, also das sozusagen quer zu stellen, um so einen Umbau zu ermöglichen, oder haben Sie eine andere Idee?
Ich liebe eigentlich die englischen Stadien. Ran ans Spielfeld, eng. Und es bietet ja dann auch akustische Kulisse. Und ein Stadion, und deswegen ist das Schöne an einem Stadion, sind ja auch so die Emotionen und die Akustik, die da drin stattfindet. Und deswegen muss ein Stadion schon kompakt sein.
Okay, wir werden dem Herrn Vogel das mal weitergeben. Vielleicht hält er sich dran, sollen ja angeblich irgendwelche Pläne in petto sein, aber wir sind gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und steigt der Club nochmal auf in die erste Bundesliga oder bleiben wir jetzt ewig der Zweitligist?
Nein, wir steigen natürlich wieder auf, das ist ganz klar.
Und in welcher Saison?
Das ist die große Frage.
Okay, dann würde ich sagen, mit diesem Rätsel, mit diesem, ja, was uns die Zukunft bringt, mit diesem Rätsel beenden wir den Podcast. Herr Klöngner, ich sage vielen, vielen Dank. Es war wunderbar, war spannend. Und ich denke, wenn sich in Richtung Reichsparteitagsgelände oder Konzerthalle oder sonst irgendwas architektonisch in Nürnberg tut, würden wir uns freuen, wenn Sie uns wieder zur Verfügung stehen, um einfach ein bisschen Gedanken dazu auszutauschen.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch für das nette Gespräch, Herr Obert.
Wunderbar. Vielen Dank dann erstmal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.